Wir lesen einen Text aus dem Buch Jesaja, Kapitel 57, die Verse 14 bis 21. Jesaja 57, 14 bis 21. Und er, das ist Gott, sagt: Macht Bahn, macht Bahn. Bahnt einen Weg, beseitigt jedes Hindernis aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Denn nicht ewig rächte ich und nicht für immer zürne ich, denn ihr Lebenshauch würde vor mir verschmachten und die Menschenseelen, die ich gemacht habe. Wegen der Sünde seiner Habsucht zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und erzürnt war, doch es ging abtrünnig auf den Weg seines Herzens. Seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen. Und ich werde es leiten und ihm Tröstungen gewähren und seinen Trauernden die Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ich will heilen. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein und sein Wasser wühlt Kot und Schlamm auf. Keinen Frieden für die Gottlosen, spricht der Herr. Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir dein Wort haben dürfen und dass du dich in deinem Wort uns so offenbarst. Und wir merken, wenn es um das Thema deiner Heiligkeit geht, wie wir uns da schwer tun, einmal das zu fassen und zu begreifen und verstehen, was das auch für unser tägliches Leben letztlich bedeutet. Deshalb wollen wir uns auf deine Hilfe verlassen, dass du letztlich, du bist es, der uns dein Wort aufschließt und der uns Verständnis und Licht gibt, sodass wir das, was du uns sagen möchtest, erkennen. Und ich bete einfach, dass du dein Wort zum Segen in jedem unserer Herzen setzen möchtest. Wir beten um das Segnen des Redens und Hören deines Wortes. Amen. Wir haben ja schon einige Predigten aus dieser kleinen Serie über unser Bekenntnis gehört, gehalten, einmal über das Wort Gottes, einmal über das Wesen Gottes und dann auch bereits einmal über die Heiligkeit Gottes. Und wir wollen heute über die Heiligkeit Gottes nachdenken, ausgehend von dem gelesenen Text aus Jesaja 57. Und dann wollen wir auch nachdenken über die Bedeutung der Heiligkeit Gottes für unser Denken und Leben. Und ich erwähne bewusst beides, denn Dinge, die so unsere Überzeugung formen, die müssen durchdacht, gedacht, überlegt, abgewägt und besonnen werden. Paul Tripp, den ich als Autor und Theologe sehr schätze, schreibt: Gott offenbart uns seine Heiligkeit nicht als Warnung, dass wir in ewigen Schrecken vor ihm fliehen, sondern vielmehr als Einladung an uns, um zu ihm zu laufen, wo schwache und versagende Menschen wie du und ich immer Gnade finden, die ewig währt. Darum soll es uns heute gehen, nicht über diese Wahrheit erschrecken, sondern als Einladung, wo wir, die wir schwache und versagende Menschen sind, immer bei ihm Gnade finden, die ewig währt. Das soll uns heute Morgen beschäftigen. Es ist, wie gesagt, schon klar, dass das kein einfaches Thema ist, aber eines, das sehr, sehr vernachlässigt worden ist und nach wie vor wird. Ich kenne wenig Predigten von anderen über das Thema der Heiligkeit Gottes. Und deshalb war ich gedrängt, geführt, wie auch immer, nicht nur einmal, sondern zweimal über das Thema zu reden, auch auf die Gefahr hin, dass das schon eine nicht einfache Sache ist Aber doch wollen wir uns dem stellen. Ich habe wieder meine zwei Punkte. Einmal versuche ich etwas über diese Heiligkeit Gottes zu erklären oder darzustellen aus dieser Stelle, vor allem Vers 15, und dann einige Gedanken zu dem, was das für unser Denken und Leben eben bedeutet. Wenn du Christ bist, und damit fange ich an, und dich in der Bibel ein wenig auskannst, da habe ich schon letztes Mal angefangen, weißt du, dass die Bibel unmissverständlich lehrt, dass Gott heilig ist. Und diese Stelle aus Jesaja 57, Vers 15 ist eine der verblüffendsten Darstellungen der Erhabenheit und Heiligkeit Gottes, die ich kenne. Der Theologe Arthur Pink schreibt dazu: Einem geistlich gesinnten Menschen wird sofort klar, dass keine menschliche Feder, wie begabt sie auch sein mag, einen Vers wie diesen auch nur annähernd gerecht werden könnte. Vielmehr würden sie wahrscheinlich von seiner Erhabenheit ablenken und seine Größe in der Einschätzung des Lesers herabsetzen. Es ist eine jener herausragenden Aussagen der Heiligen Schrift, die so unverkennbar mit der Handschrift ihres göttlichen Autors versehen ist. Der Verstand eines Geschöpfes hätte sie nicht erfinden können, denn die Gedanken eines gefallenen Wesens würden sich niemals zu solcher Höhe aufschwingen, sich ein so unaussprechliches Wesen Gott vorstellen, wie es uns hier vor Augen geführt und gemalt wird, noch sich eine so erstaunliche Handlung seinerseits vorstellen, wie sie hier von ihm angesprochen wird. Das stimmt. Das ist eine außergewöhnliche Stelle, Jesaja 57, Vers 15. Diesen Vers sollten wir auswendig lernen und ihn mit uns tragen. Dieser Vers 15 beinhaltet zumindest drei Aspekte, über die wir nachdenken wollen. Einmal, wer Gott ist. Es heißt, denn so spricht der Hohe und Erhabene oder der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagene und gebeugten Geistes ist. Hier wird sagt der Vers, dass er der Hohe und der Erhabene ist. Er ist der Hohe. Und dieser Begriff, dieses Hoch oder dieses Hohe, ist das, was der Herr in sich selber ist. Er ist entfernt, man würde theologisch korrekt sagen, transzendent von uns. Und er ist für unser Verständnis letztlich der Unerreichbare, der letztlich Unbekannte, den wir mit unserem begrenzten Fassungsvermögen, auch emotionalem Fassungsvermögen, nicht fassen können. Jesaja schreibt das in Kapitel 6, Vers 1, wo es heißt, im Todesjahr des König Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem Thron, dasselbe Wort, oder Psalm 99, Vers 2, wo es heißt, groß ist der Herr in Zion und hoch ist er über alle Völker. Er ist erhöht, er ist außerhalb unserer Sphären, er ist der Unbekannte. Psalm 138, Vers 6 heißt es, ja, der Herr ist erhaben oder erhöht. Das gleiche Wort wieder wie in Kapitel 57, Vers 15. Doch er sieht den Niedrigen und den Hochmütigen erkennt er von Ferne. Und das Zweite, was wir lernen, ist, dass er nicht nur der Hohe, sondern auch der Erhabene ist. Und Erhaben ist das, was er im Verhältnis zu allem anderen seiner Schöpfung ist. Er ist über der Schöpfung. Er ist nicht in der Schöpfung, wie im Pantheismus gelehrt wird. Sondern er ist über der Schöpfung, außerhalb der Schöpfung und greift nun und handelt nun in diese Schöpfung hinein. Er ist der bis ins kleinste Detail all die Dinge, die geschaffen worden sind, sich ausgedacht hat. In all ihrer unglaublichen Vielfalt. Vom großen Makrokosmos bis zum kleinsten Mikrokosmos, vom ganzen Weltall bis zur kleinsten DNS-Struktur, die in jeder Zelle unseres Körpers die vollständige Handschrift eigentlich unseres Daseins trägt, unseres physischen Daseins trägt. Unfassbar, unglaublich, ist er erhaben über der Schöpfung. Und dann kommt diese dritte Formulierung, die wir in diesem Vers finden. Er ist auch der Heilige. Das Innerste dieser göttlichen Natur, die Wirklichkeit, die ihm seinen Namen gibt, ist seine Vollkommenheit in seiner Heiligkeit. Er ist, deshalb ist sein Name der Heilige. Sein Name repräsentiert letztlich diese Vollkommenheit seiner Heiligkeit. Er ist der Maßstab letztlich für heilig. Er heißt der Heilige. Und wir wissen, dass die Namen in der Bibel, vor allem im Alten Testament, etwas Besonderes sind. Es ist schon besonders, wenn wir den Namen des Herrn anrufen dürfen. Und damit rufen wir den an, was dieser Name repräsentiert. Dieser Gott mit uns oder dieser Hohe und Erhabene oder dieser Heilige. Und den dürfen wir anrufen. Deshalb steckt in diesem Namen der Heilige gewaltig viel. Es ist das, was er letztlich in seinem innersten Wesen ist und repräsentiert. Psalm 22, Vers 3 heißt es, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. In Kapitel 5, Vers 16 wird, und das finden wir einige Male im Buch Jesaja, wird Gott der Heilige genannt. In Kapitel 12, Vers 6 der Heilige Israels. Und das finden wir in Kapitel 30, in Kapitel 41 mehrmals, in Kapitel 43 mehrmals, in Kapitel 47 wird er immer wieder als der Heilige Israels bezeichnet. In Kapitel 30, Vers 15 wird er der Herr, der Heilige Israels bezeichnet. Und dann eben auch noch in Kapitel 40, Vers 25, der Heilige, dessen Name der Heilige ist. Und dann als Viertes in dieser Darstellung, in dieser Offenbarung Gottes, heißt es, er ist der ewig Wohnende in der Höhe und im Heiligen. Seine Wohnung entspricht seinem Wesen, denn er lebt im Hohen und im Heiligen. Eigentlich könnte man diesen kleinen Satzteil so übersetzen, er ist ein Wohnender der Ewigkeit oder ein ewig Wohnender. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er ein im Hohen und Heiligen wohnender Gott, dessen Name der Heilige ist. Und da merken wir langsam, glaube ich, wie wir Mühe haben, diese Gedanken, diese Überlegungen, diese Darstellung, diese wuchtige Offenbarung Gottes zu fassen. Aber eines realisieren wir, er muss einzigartig sein. Und dann kommt der zweite Aspekt in diesem Vers. Und der sagt, wer wir sind. Und was für ein Kontrast wird nun hier gezogen zwischen dem, was er ist oder wer er ist und dem, was oder wer wir sind. Es heißt dann in diesem Vers, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Wir sind die, die zerschlagenen Geistes sind. Wir sind die, die gebeugten Geistes sind. Das ist ein drastisches Bild des menschlichen Lebens, des menschlichen Geistes. Hier wird das Wort im Hebräischen, das Wort Ruach verwendet, das wir immer wieder auch in Bezug auf Gott und den Geist Gottes finden. Es ist wie das Atmen, das für unser Leben spricht, so wie der Geist Gottes Leben Gottes repräsentiert und manifestiert. Dieser Begriff wird hier für uns Menschen verwendet. Das, was unser Hauchen ausmacht, was unseren Ruach ausmacht, das ist, sagt hier der Vers, zerschlagen. Das sind wir ohne Gott und ohne Hoffnung, aus Gottes Beurteilung zerbrochen, zerschlagen in Scherben. Aber das scheint Gott zu bewegen. Wir finden in Kapitel 66, Vers 2 diese Aussage, aber auf den will ich blicken, Doppelpunkt, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Oder Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Wir merken diese duale Bezeichnung zerschlagener Geist, zerbrochenes Herz finden wir einige Male im Alten Testament. Und dann finden wir noch einen Bezug auf diese Wahrheit in Matthäus 5, Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und wir sehen nicht nur zerschlagenen Geistes, was unsere geistliche oder unsere Vitalität betrifft, sondern wir sind auch gebeugten Geistes. Ein ähnlich drastisches Bild, gebeugt im Geiste unter der Last des Gewissens, unter der Last der Schuld. Wir sind diejenigen, die von den Lasten und Schlägen des Lebens, eines sündigen Lebens, wie erdrückt und gebeugt werden. Und je früher und schneller wir das vor unserem Gott eingestehen, umso besser und schneller die Lösung, die er für uns bereit hat. Das sind wir. Und dann das Dritte, wo Gott wohnt und was er dort tut. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Seine erste Wohnung, die haben wir gesehen, ist dort, wo Gott wohnt, in der Höhe und im Heiligen, der ewig Wohnende in seiner Heiligkeit. Aber es gibt eine zweite Wohnung, wo Gott wohnt. Das gleiche Wort, die gleiche Betonung, das gleiche Unfassbare, was damit ausgedrückt wird. Gott wohnt bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind. Und diese beiden, man könnte meinen, paradoxen Wahrheiten, die lösen eine Summe von Fragen auf. Wie ist das möglich? Wie soll ein heiliger Gott, ein ewiger Gott, uns Menschen in unserer Zerschlagenheit und Gebeugtheit so entgegenkommen, so nahe kommen, dass er nicht nur irgendwie aus der Entfernung uns beachtet, sondern nein, unter uns und in uns wohnen möchte? Was für ein Preis muss bezahlt worden sein, dass Gott denen so nahe sein kann, die, und schauen wir unser Leben an, Feinde waren in ihrer Gesinnung, ihn abgelehnt haben. Und nur im Hinblick auf den einen, auf dessen Erlösungswerk am Kreuz, wo jede Ungerechtigkeit und jeder Ungehorsam seine gerechte Vergeltung empfangen hat, fangen wir an, die Einzigartigkeit der Heiligkeit Gottes und die Bedeutung des Kreuzes mehr und mehr zu verstehen. Vielleicht ahnen wir jetzt etwas von der Kostbarkeit des Werkes des Herrn Jesus, des einen, angesichts dieser Diskrepanz zwischen dem einen und uns. Und erst angesichts dieser offenbarten Heiligkeit Gottes fangen wir an zu verstehen, dass es wohl wirklich keine andere Möglichkeit der Rettung gegeben hat, als die durch den Sühnetod des Sohnes Gottes an unsere Stadt, damit das Realität und Wahrheit werden kann, dass Gott nicht nur im Heiligen und entfernt wohnt, sondern unter uns und in uns. Und dann noch, was tut er? Er belebt Geist und Herz, um so mit dem belebten, erneuerten Menschen zu leben. Dieses Beleben bedeutet nichts weniger als, dass er denen Leben gibt, die das Leben in der Sünde gedemütigt und geschlagen oder zerschlagen hat, durch Sünde, durch Schuld, durch Versagen und all den Folgen davon. Und der Begriff Geist steht wieder für diese Fähigkeit, für diese Vitalität des Lebens, nun wirklich ihm zu leben. Und der Begriff Herz steht für mehr das Kontemplative, für das Nachdenken, für das Reflektieren, für das Fühlen, Empfinden dessen, was er in dem einen für dich und mich letztlich getan hat. Und deshalb, zusammenfassend für diesen Punkt, wir dürfen und müssen, beides ist wichtig, erkennen, dass Gott in einer ganz anderen Kategorie von Heiligkeit ist. Er ist viel heiliger, als du jemals gedacht hast, dass Heiligkeit sein kann. Und dass Gott trotzdem bei Menschen wie du und ich nun seine Wohnung nehmen möchte, ist überwältigend. Dass er Geist und Herz, mein Geist, mein Herz, dein Herz belebt und solche, die tot waren in Sünden und Vergehungen, das sollte unser Denken, unser Sinnen, unser Trachten und damit unser tagtägliches Leben mehr und mehr zu seiner Ehre formen und prägen. Der zweite Punkt, Gottes Heiligkeit in unserem Leben. Zwei, drei Aspekte, wie Gottes Heiligkeit unser Glauben, Denken und Leben prägen sollte. Nun, einmal, und das ist eines der schwierigen Themen, die Heiligkeit Gottes zeigt uns, wie sündig wir eigentlich sind. Und das wahrscheinlich aus der Perspektive Gottes deine und meine Sünde sich viel drastischer darstellen, als wir das oft in unserem kleinen Leben empfinden. Sünde ist trügerisch. Sünde blendet nicht nur uns oder verblendet nicht nur uns, sondern sie stellt sich auch in unserem Leben, in unserem Denken, in dem, wie wir damit umgehen, oftmals als etwas viel weniger Sündiges und Schlimmes heraus, als wir meinen. Sie sieht oft schöner und angenehmer aus als das, was sie eigentlich ist, nämlich gefährlich und zerstörerisch. Vielleicht ist dieser Zerbruch aus Vers 15 und dieses Gebeugtsein die Folgen, die direkten oder indirekten Folgen von Sünde in unserem Leben. Und dann haben wir diese eigenartige Tendenz und diese eigenartige Veranlagung, dass wir oftmals Sünde im Nachhinein, wo vielleicht noch in dem Moment, wo wir gesündigt haben, eine gewisse Betroffenheit da ist, aber im Nachhinein nicht immer so sündhaft sich dann für uns darstellen. Und wir sind meist in dem, wie wir versuchen, unser Gewissen zu beruhigen mit selbstsündenden Aussagen und uns nicht, wie David zum Beispiel, in seiner Tiefe deines Bekenntnisses vor Gott stellen und unsere Schuld bekennen. Und das ist gefährlich. Das ist geistlich gefährlich. Und das Schreckliche oder die Sündhaftigkeit der Sünde ist letztlich ihre, wir würden sagen, ihre vertikale Dimension. Das Schlimme an der Sünde ist nicht nur, dass sie eine Vielzahl von negativen Auswirkungen auf dich, auf dein Leben, auf deine Freunde, auf deine Frau, auf deine Kinder, auf alles Mögliche haben kann. Wir reden oftmals über diese horizontalen Auswirkungen, was ich mit meiner Schuld und Sünde, mit meinem Verfehlen und so weiter anderen angetan habe. Das ist ein Aspekt, aber das ist nicht der entscheidende Aspekt. Der muss auch bereinigt werden, keine Frage. Und die Sünde hinterlässt ihre Spuren immer, wo sie auftritt. Du und ich werden die Abscheulichkeit der Sünde nur verstehen, wenn wir begreifen, dass jede Sünde immer Sünde gegen den heiligen Gott ist. Und genau das bekennt David in seinem so herzbewegenden Bekenntnis des Ehebruchs später in Psalm 51, Vers 6, wo er sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Wir würden sagen, Moment, David, du siehst das falsch, du hast gegen Bathsheba gesündigt, du hast gegen Uriah gesündigt, du hast gegen dein Volk gesündigt, du hast gegen dein Königtum gesündigt, du hast viele Menschen enttäuscht, die horizontalen Auswirkungen deiner Sünde sind katastrophal. Ja, das weiß David. Aber was ihn wirklich bewegt, zu Recht, ist, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du recht bist in deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Gottes Gericht, sagt David, über diese Sünde, die gegen ihn mit all den Auswirkungen in der horizontalen Ebene ist gerecht, wenn ihr mich bestraft. Und jedes Mal, wenn ich sündige, nehme ich mein Leben selbst in die Hand, ignoriere ich unbewusst oder bewusst die Existenz dieses heiligen Gottes und wende mich von seiner heiligen Herrschaft ab. Jede Sünde ignoriert letztlich die Heiligkeit Gottes und sein Gebot, ihm gleich zu sein. Jede Sünde lehnt seine Autorität, seine Heiligkeit und seinen moralischen Ruf eines heiligen Lebens an uns ab. Und du und ich werden nur ein Herz, dann ein Herz haben, das durch unsere Sünde zerbrochen und zerschlagen ist, Psalm 51, Vers 19, wenn wir anerkennen, dass jede Sünde Sünde gegen Gott ist. Und wir deshalb eigentlich das gerechte Gericht Gottes über jede unserer Sünden, Ungerechtigkeit und Verfehlungen verdient haben. Dann, erst dann, wird Gott sein belebendes Werk an uns vollbringen. Dann wird er Leben, neues Leben geben. Und deshalb das Zweite, deshalb muss die Heiligkeit Gottes das höchste Ziel unseres Lebens sein. Auch das ist ein gefährlicher Punkt für uns. Wofür lebst du? Was ist dir mehr wert als alles andere in deinem persönlichen Leben? Was ist der große Grund letztlich dafür, für all das, was du tust, warum du es tust und auf die Art und Weise, wie du es tust? Was lässt dich leben, arbeiten, weitermachen und weitermachen? Und welche Rolle spielt da die Heiligkeit Gottes in all dem mit oder eben nicht? Petrus schreibt im Kapitel 1 seines ersten Briefes, Kurt hat den einen Vers schon zitiert, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, Kapitel 1, Vers 13 und folgende Verse, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, wie die früher in eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in ganzem Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Anstatt von den selbstbezogenen Leidenschaften des früheren Lebens beherrscht zu werden, sagt Petrus, dass du und ich nicht nur dazu berufen sind, dem Herrn zu gehorchen, Kinder des Gehorsams, sondern danach zu streben, heilig zu sein, wie er heilig ist. Diese Berufung soll dein und mein, soll unser höchster Wert, unser höchstes Ziel sein. Und Petrus ist sogar so kühn, uns Menschen zu etwas aufzurufen, das unmöglich ist, wenn wir nicht von der Gnade Gottes in Christus gerettet, gestärkt und dazu befähigt werden. Denn eines ist, glaube ich, jeder von uns klar, ich habe keine Fähigkeit, mein Herz zu verändern. Ich habe keine unabhängige Fähigkeit, der Sünde zu entkommen, die immer noch in mir lebt. Ich habe keine autonome Macht, meine Gedanken und Wünsche so zu zügeln, dass sie gerecht wären. Aber ich habe jemand an meiner Seite, der in seiner Gnade sein Werk der Heiligung auch in mir zur Vollendung führen wird. Er wird das Werk, das er in uns angefangen hat, Philipper 1, auch vollenden. Und deshalb zeigt uns die Gnade, das ist das Dritte, auch wie sehr wir auf seine Gnade sind. Zeigt die Heiligkeit Gottes, wie sehr wir auf seine Gnade angewiesen sind. Gäbe es die Gnade Gottes nicht, dann wäre ein solches Leben, das ich der Heiligkeit Gottes verschreiben wollte, hoffnungslos deprimierend. Und wie viele aus anderen christlichen Religionen, die in dem Sinn dieses Werk der Erlösung einer befreienden Gnade nicht kennen, sind daran gescheitert in ihren Versuchen. Aber es ist nicht hoffnungslos, denn wir dürfen erkennen, die Gnade, die vergibt, die befähigt auch, die Gnade, die rechtfertigt, die heiligt auch, die Gnade, die überführt, die rettet auch, die Gnade, die uns von der Macht der Sünde befreit, wird nicht eher ruhen, bis wir auch von der Gegenwart der Sünde in unserem Leben befreit sind. Die Gnade Gottes erzieht uns, schreibt Paulus, dass wir verleugnend das Alte nun uns nach dem Neuen ausstrecken. Und deshalb, wenn wir berufen sind, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, wird unser Bedürfnis nach Gnade niemals enden. Das ist gut so. Wir werden uns immer nach dieser rettenden und vergebenden Gnade ausstrecken. Ich bin von Herzen dankbar, dass ich in meinem kleinen Leben schon etwas in dieser Gnade wachsen durfte. Ich bin dankbar, dass schon es Bereiche der Sünde in meinem Leben gibt, die besiegt worden sind durch die erzieherische Kraft der Gnade. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich durch seine Gnade nicht mehr der bin, der ich einmal war. Und hoffentlich glauben wir nicht, oder ja, dass wir so bleiben, wie wir sind, wenn wir zum Herrn kommen, sondern wir sehnen uns ja nach wirklicher Veränderung. Aber ich muss anerkennen, dass ich noch meilen weit davon entfernt bin, so heilig zu sein, wie das in diesem Vers aus 1. Petrus Kapitel 1 gesagt wird. Denn heute bin ich mir meiner Sünde viel bewusster als damals, als ich zur Bekehrung gekommen bin. Und je länger wir im Bewusstsein der Gegenwart von Gottes Heiligkeit leben, desto mehr werden wir uns der Tiefe und des Ausmaßes unserer Sünde bewusst. Und das ist gut so. Wir werden desto mehr auf die Gnade Gottes angewiesen sein. Wir werden es nachher ausstrecken, das ist gut so. Wir werden umso mehr staunen über seine Geduld. Und so werden wir mehr und mehr, Stück für Stück, Schritt für Schritt etwas werden zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das finden wir in Epheserbrief Kapitel 1, Vers 6. Deshalb wahrer Sinn, ein wahrer Zweck, wahre Erfüllung, wahres Glück finden wir nur in der Heiligkeit Gottes letztlich. Wenn wir nur einen Moment daran denken, über die Geschichte, die Gott auch mit jedem von uns bisher geschrieben hat. Durch Gnade hat Gott uns berufen und zu sich gezogen. Wir sind für immer mit ihm verbunden, seine Kinder. Wir sind das Objekt seiner unerschütterlichen Liebe, Fürsorge und Gnade. Er sorgt liebevoll für unsere Bedürfnisse. Er kontrolliert, was wir nicht kontrollieren können, und leitet uns mit seiner göttlichen Weisheit und Macht über unser Verstehen und Denken hinaus. Er schenkt uns eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, eine Bündnisgemeinschaft, in der wir wahre Gemeinschaft finden, in der Jüngerschaft gedeihen kann und in der wir uns für ihn und für seine Mission einsetzen können. Er schenkt uns seinen Geist, um uns zu beraten, zu führen, zu überführen, zu befähigen. Und er schenkt uns sein Wort, damit wir ihn kennenlernen, damit wir aber auch uns kennenlernen, dass wir die Sünde kennenlernen, die Hässlichkeit der Sünde, aber auch die Gnade kennenlernen und seinen Plan für unser Leben. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir einmal sein werden. Und unser Leben hier ist wie eine Art Vorbereitung auf unser endgültiges Ziel. Und das bedeutet letztlich, dass alles in deinem und meinem Leben, jeder Aspekt, jede Nuance, letztlich einem höheren Zweck aus der Perspektive Gottes dient. Die Ehe ist mehr als das, was wir gemeinhin als Eheglück bezeichnen. Es geht um mehr als das. Dein Beruf ist mehr als nur die finanzielle Absicherung und Erfolg. Es geht um mehr in dem. Deine Freundschaften sind mehr als nur eine gute Zeit haben. Es geht um mehr. Deine Ausbildung, da geht es mehr als nur um die Abschlüsse und Diplome. Und in jedem Bereich deines Lebens, in jedem Aspekt deines Lebens geht es letztlich um mehr als das, was wir uns normalerweise so vorstellen und denken können. Gott will dich und mich in jedem unserer Lebensbereiche auf das vorbereiten, was kommen wird. Und Gott benutzt all die Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten unseres Lebens in dieser gefallenen Welt so, um das Wichtigste zu erreichen, was jemals für uns und in uns erreicht werden kann, nämlich so heilig zu werden, wie er heilig ist, oder wie Paulus es ausdrückt, dass wir ihm, dem einen, immer ähnlicher werden. Ich lebe nicht in einer unpersönlichen, irrationalen Welt, in der schlechte Dinge ohne Grund und mit wenig gutem Ausgang geschehen, letztlich hoffnungslos. Nein, diese Welt wird von dem regiert, der allmächtig und heilig ist. Und er benutzt mein Leben, meine Umstände, damit dieses Ziel für mich ganz sicher erreicht wird. Keine Situation ist bedeutungslos, kein Umstand ohne diesen Zweck und keine Prüfung in dieser Richtung ist nutzlos. Das mag nicht immer uns für unser direktes Erleben so aussehen, aber das dürfen wir im Glauben mehr und mehr auch annehmen und fassen, dass es genau das ist, wo Gott uns vorbereitet, uns prägt, uns formt. Und deshalb liegen letztlich echte Freude, tiefste Erfüllung für mein kleines Leben genau darin, ihm, diesem Heiligen, zu leben. Das muss unser Fokus sein. Es muss unsere Orientierung sein. Nicht mehr mir selber und meinen Wünschen nachlaufen, sondern ihm zu leben. Und das mehr und mehr in unser tägliches Leben mit hineinzunehmen, das ist Denkarbeit, das ist etwas Bewusstmachen, das ist etwas Mitnehmen, in Gedanken, im Herzen, vielleicht auf einem Vers, auf einen kleinen Zettel schreiben, damit ich es nicht vergesse, mir Erinnerungen schicke, dass ich nicht vergesse, wozu ich lebe, nämlich ihn zu ehren. Ihn, diesen Heiligen, zu ehren und mich, wie es in diesem Bekenntnis heißt, mich an ihm auf ewig zu erfreuen. Und das muss, das soll, das darf unser Denken, unser Herz, unser Fühlen, unser Wollen, das darf uns, modern gesprochen, ganzheitlich bewegen. Das soll uns beschäftigen, das soll uns umtreiben, das muss in unseren Kopf und Tiefe hinein. Zum Schluss, diese Gedanken über die Heiligkeit Gottes, die lassen uns eigentlich gleichzeitig trauern oder weinen und jubeln. Und interessant ist, dass die Heilige Schrift uns genau zu diesen beiden Reaktionen auch letztlich aufruft. Beide sind wichtige Bestandteile eines geistlich gesunden Lebens. Gott ruft uns auf zu trauern, zu weinen über unsere Schuld und über unsere Sünde. Und spricht sogar denen, die das tun, seinen Segen aus, Matthäus Kapitel 5, Vers 4. Wie können wir vor der Heiligkeit Gottes stehen, wie sie uns in seinem Wort, auch in diesem einen Vers, offenbart wird, und nicht über den Zustand unseres eigenen Herzens und der Sünde in unserem Leben und auch um uns herum letztlich weinen? Aber Gott ruft uns auch auf, uns zu freuen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Wenn wir auf die Heiligkeit Gottes blicken, haben wir Grund zur Freude. Wie unerschütterlich darf und soll eigentlich unsere Freude sein, wenn wir jeden Tag aufwachen und wissen, dass unsere Welt nicht planlos dahinzieht, sondern lässig unter der Herrschaft dessen ist, der in jeder Hinsicht vollkommen heilig ist und seine Ziele erreichen wird. Und dass dieser eine heilige Gott durch seine Gnade mein himmlischer Vater ist, der mich trägt, der mich hält, der mich versorgt, der mein Herz immer wieder mit diesem tiefen Frieden erfüllt. Und so könnte man sagen, also so können wir weinen, denn unser Herr ist heilig. Und so können wir uns aber auch zutiefst freuen, denn unser Herr ist heilig. Wir leben eigentlich das Leben eines trauernden Feiernden, der diese beiden Aspekte und auch die damit verbundene Spannung jeden Tag erlebt. Und trauen wir darüber, wie weit wir von dem einen heiligen Ziel entfernt sind, das Gott sich für uns gesetzt hat. Aber freuen wir uns über die wirksame Kraft der Gnade Gottes in unserem Leben, um das zu sein und das mehr und mehr zu werden, was wir uns nie hätten träumen lassen. Dinge, von denen Paulus schreibt, dass sie in keines Menschen Herz gekommen sind. Was nicht bisher gehört oder ausgesprochen worden ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und so mögen sich unsere Tränen mit Freude mischen, bis wir auf der anderen Seite bei ihm sind und ihm für immer und ewig loben und preisen werden. Die Heiligkeit Gottes ist einer der wichtigen und zentralen Aspekte, denen wir uns stellen wollen und dürfen. Und das aber eben aus dieser Stellung von erlösten, begnadigten Kindern Gottes. Ich schließe mit dem Zitat, das ich am Anfang gelesen habe. Gott offenbart uns seine Heiligkeit nicht als Warnung, dass wir in ewigem Schrecken vor ihm fliehen, sondern vielmehr als Einladung an uns, um zu ihm zu laufen, wo schwache und versagende Menschen wie du und ich immer Gnade finden, die ewig währt. Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir uns immer wieder beim Kreuz einfinden dürfen, wo wir das Werk deines Sohnes sehen, das er für uns vollbracht hat. Ja, und angesichts deiner Heiligkeit können wir uns nur dort einfinden, wo du uns in Gnade begegnest, in deinem Sohn. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Wir staunen, ich staune immer wieder über diese Wahrheiten deiner Heiligkeit. Und ich bete, dass mehr und mehr mein Denken, Fühlen und Wollen durchzieht, prägt, formt, dass das mein Denken verändert, dass das mein Handeln verändert. Und dass ich als Weinender doch mich freuen kann an deiner Heiligkeit und zu dem, dass du uns durch deine Gnade mit hineingenommen hast in deine Heiligkeit und uns im täglichen Kampf hilfst durch dein Wort, durch deinen Geist, durch Geschwister, durch die Gemeinschaft derer, die an dich glauben und dich lieben, damit wir gemeinsam zu dem einen Ziel hingelangen. Und wir wollen einander in der Hinsicht auch ermutigen und beten um dein Segnen, um dein Stärken, um dein Helfen, dass du Krankes verbindest, Beschädigtes heilst, Zerbrochenes zusammenfügst, damit ja, wir dich in unserem Leben ehren und uns an dem freuen dürfen, was du uns in deiner Gnade und Liebe schenkst. Amen.